Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Dieses Wort Jesu aus der Bergpredigt steht über diesem Sonntag und der neuen Woche. Frieden, und wir sind so weit weg. Frieden, Sehnsucht und Ratlosigkeit schwingen gleichermaßen in diesen Zeiten mit. Und so sind wir hier und zusammen in diesen beunruhigenden Tagen, wo immer wir auch gerade sind, im Namen unseres Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Und so singen oder hören wir das erste Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 600, die Strophen 1 bis 4. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Wir beten mit Worten nach Psalm 85. Wenn ich auf die Wege zurückblicke, die ich gegangen bin, und daran denke, wie gut du mich geführt hast, Gott, dann weiß ich, dass du mit deiner Gnade bei mir warst, auch in der Dunkelheit. Du hast mich befreit aus meiner Befangenheit. Du hast mir vergeben und meine Sünden zugedeckt. Du hast dich nicht im Zorn von mir abgewandt und mich nicht allein zurückgelassen. Darum hilf mir auch jetzt. Lass deine Gnade stärker sein als deinen Grimm. Schenk mir Freude statt Trauer und Lachen anstelle der Tränen. Lass meine Seele wieder Frieden finden und schenke mir dein Heil, zu dem du mich berufen hast. Amen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So lautet die erste Frage des Heidelberger Katechismus. Ein großer, ein wichtiger Text und eine ebenso wichtige Frage aus unserer reformierten Glaubenstradition. Was antworten wir heute darauf? Mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, gehören wir Jesus Christus. Er ist unser Retter. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde, von Tod und Verderben, von den Mächten dieser Welt. Und er bewahrt uns im Leben und im Sterben. Bei ihm sind wir geborgen Tag und Nacht. Er schenkt uns seinen Geist, Dieser Geist lebt in uns und verbindet uns mit Jesus und mit allen anderen, auch über unser Leben hinaus. In diesem Kraftfeld können wir leben und wirken, für das Leben, für die Liebe, für Frieden und Gerechtigkeit. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So fragt, wie gesagt, der Heidelberger Katechismus, Fragen und Antworten in einem Lehrbuch aus dem Jahr 1563. Die Zeit der Reformation, des Neuaufbruchs der Kirche. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen und euch diese Frage noch auswendig gelernt haben im Konfirmandenunterricht und sie noch kennen, auswendig bis heute. Und noch vieles andere mehr aus diesem Katechismus, dem Gesangbuch und natürlich der Bibel, Texte und Lieder, Gebete und Glaubensbekenntnisse. In meiner Generation und auch davor war das noch der Fall. Heute sieht das schon etwas anders aus. Und es liegt nicht allein an den Jugendlichen. Manchmal tut sich der Pastor auch schwer mit diesen Texten. Das gestehe ich freimütig. Und dazu zählen auch die Frage 1 und der ganze Katechismus. Und ich denke, ja, wie kann ich das über die Jahrhunderte hinweg den Jugendlichen in ihrer noch einmal wieder ganz anderen Welt vermitteln? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Diese Frage lese ich in den Trauergottesdiensten. Wir versammeln uns, weil wir nach Trost fragen und Hoffnung angesichts von Tod und Trauer, angesichts des Abschiedes von einem vertrauten Menschen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Unter dieser Frage versammelt sich die Trauergemeinde. Aber die Antwort spreche ich gleichermaßen als Hoffnung, auch für den Verstorbenen, dass ich im Leben und im Sterben nicht mir gehöre, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus, der mich erlöst hat und mich bewahrt und der mich durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss macht. So etwas verkürzt. Für mich ist das in der Situation des Abschieds ein Bekenntnis. Ich bekenne mich zu Jesus Christus, meinem Herrn. Und dann spüre ich, wie nah mir dann plötzlich diese Worte werden. Und dass sie kraftvoll sind, auch eine Wirkung haben. Einfach dadurch, dass sie in diesem Moment den Raum der Trauer füllen. Mit Trost und Hoffnung. Hineingesprochen in die Klage und den Zweifel, die die Menschen erfasst haben. Worte auf Hoffnung hingesprochen. Ja, auf Hoffnung hin, das trifft es ganz gut. Auf Hoffnung hin, und das gilt auch für den Apostel Paulus. Auch bei ihm geht es mir so wie beim Heidelberger Katechismus. Manches von dem, was er schreibt, ist ziemlich weit weg von meiner Lebenssituation, auch von meinem Glauben. Da treffen manchmal Welten aufeinander, wenn er seine klugen Gedanken ausbreitet. Und ich sehe keine Brücke über die Jahrhunderte hinweg zwischen dem rastlosen Missionar Paulus am Mittelmeer und mir heute hier. Ob es mir heute gelingt und wie ergeht es euch und Ihnen mit Paulus und dem Pastor? Mit den Gedanken von damals und heute und der drängenden Frage, was macht Hoffnung? Was gibt mir ganz persönlich Hoffnung und Trost? So höre ich die Worte des Apostels Paulus aus dem 8. Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Rom. Er schreibt: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden, denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. So der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Wenn ich das so höre, dann verwebt sich bei Paulus beides. Das Seufzen und Stöhnen auf der einen Seite und die Sehnsucht auf der anderen Seite. Die Sehnsucht nach Erlösung. Ich kann Paulus gut verstehen. Das Seufzen und Stöhnen ist ja laut genug zu hören. Auch und gerade in diesen Tagen. Dort, wo Menschen leiden und um ihr Leben fürchten. Wo sie trauern um Angehörige. Wo sie bangen um Angehörige, die entführt worden sind. Wo andere ihnen nach dem Leben trachten. Seufzen und stöhnen an so vielen Orten dieser Welt. Und Paulus geht sogar noch weiter und gibt der Schöpfung eine Stimme. Sie seufzt und stöhnt. Wir hören das Seufzen der geschundenen Kreatur und stimmen selbst mit ein in unserer Hilflosigkeit und Ratlosigkeit, in unserem Abscheu gegenüber dem, was da Schreckliches passiert, auch in unserem Unverständnis. Paulus hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Bei manchen von uns klingt das anders in diesen Zeiten von Krieg und Klimawandel. Man könnte die Hoffnung fast verlieren, die Hoffnung, dass sich etwas ändert, dass wir Menschen zur Vernunft kommen. Margot Friedländer, 102-jährige Überlebende des Holocaust, hat dieser Tage in einem Interview gesagt: Ich sage immer, ihr braucht andere Menschen nicht zu lieben, aber Respekt vor anderen ist unverzichtbar. Zitat Ende. Respekt vor anderen Menschen und deren Einstellung. Respekt vor dem geschöpflichen Leben, vor dem Leben um uns herum. Wir Christenmenschen leben in der Hoffnung und von der Hoffnung. Das macht doch unseren Glauben erst aus. Das kann doch nicht alles sein, was sich hier auf Erden abspielt. Da kommt doch noch mehr. Wir halten die Fahne der Hoffnung hoch. Doch machen wir uns in den Augen der anderen im Hoffen und Harren zum Narren? Religion als Vertröstung auf das Jenseits, wo alles besser wird, ohne Leid und Geschrei, ohne Tod und Tränen? Ja, danach sehnen wir uns alle, dass das alles nicht mehr sein wird, was wir tagtäglich an schlimmen Nachrichten erleben. Eine andere Welt ist möglich. Und das ist es ja auch, was mich innerlich so zerreißt. Einerseits die Klage, andererseits die Sehnsucht. Krieg und Gewalt, Klimakrise, das Seufzen der Schöpfung, das ist unsere Gegenwart. Und Frieden zwischen den Völkern, menschenwürdiges Leben für alle auf diesem Planeten und Tiere und Pflanzen, die ihren Lebensraum haben, das ist unsere Sehnsucht. Noch Zukunftsmusik, Hoffnung. So leben und glauben wir Christenmenschen. Wir haben eine Ahnung, eine Hoffnung. Und sie hat einen Grund, so wie der Tod seit der Auferstehung Jesu Christi nicht das letzte Wort hat, so hat auch das Leiden und das Leid der Welt nicht das letzte Wort. Und es ist wie mit dem Tod. Die Sehnsucht nach Leben und das Seufzen sind zwei Seiten einer Medaille. Der Tod und alles Leiden sind ja weiterhin real da, aber meine Hoffnung reicht weiter. Ist das alles billiger Trost? Ich glaube nicht. Denn anders könnte ich nicht leben und könnte ich die Welt nicht aushalten. Und wenn viele an der Hoffnung, an dieser Hoffnung festhalten, dann ist doch schon viel gewonnen, schon hier und heute. Das ist mein Trost im Leben und im Sterben. Mehr Trost gibt es nicht. Und das muss reichen. Amen. Wir singen bzw. hören das nächste Lied. aus dem Gesangbuch, die Nummer 426, die Strophen 1 bis 3. Es wird sein in den letzten Tagen. Wir beten. Du Gott, hörst das Seufzen der bedrängten Kreatur. Du hörst auch unseren Schrei nach Frieden und Gerechtigkeit. Darum sind wir hier mit allem, was uns und alle Kreatur bedrängt. Wir denken vor dir an die geschundene Schöpfung, auch an die Pflanzen und Tiere, die leiden müssen. Lass sie deinen Frieden erfahren, der Mensch und Kreatur zusammenführt. Wir denken heute besonders an die Menschen, die Leid und Gewalt erfahren, die sich nach Frieden und Heil sehnen. Wir denken auch an die, die an den Folgen des Krieges schwer zu leiden haben. Lass sie deinen Frieden erfahren, der das Zusammenleben von Menschen ermöglicht. Wir denken an unsere kranken Nachbarn und an alle Trauernden. Lass sie deine Liebe erfahren, die unser Leben heil werden lässt. Wir bitten dich auch für uns, dass wir nicht gleichgültig werden gegenüber der Not der Welt, dass wir das Seufzen der anderen und unser Seufzen wahrnehmen, dass wir die Sehnsucht nach einer besseren Welt nicht aufgeben. Wir bitten dich, komm zu uns und lass uns deine Hoffnung erfahren. Komm und tröste uns. Komm und stärke unsere Hoffnung. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig. Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Wir haben noch ein Nachspiel aus dem Gesangbuch, die Nummer 171. Da heißt es in der dritten Strophe: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns zu erlösen.